Hallo zur nächsten Folge Erste Sieben. Wir sind heute hier in Euthen und haben Prominenz als Gästin heute hier. Wir haben Lisa Rajes hier und ich freue mich tierisch, dass das geklappt hat. Wir sind ja schon ein bisschen länger in Kontakt. Wir wollten das ursprünglich ja für einen anderen Podcast aufnehmen, aber das Ganze hat sich ja, weil sich mein Podcast-Projekt etwas anders entwickelt hat, dann nicht so ergeben. Das hat aber den positiven Umstand gehabt, dass ich mich schon seit gut einem Jahr mit dem Handball der Frauen-Bundesliga befasse. Und vorweg für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich, so diese Handball-Bundesliga der Frauen sich mal anzugucken und da mal reinzuschnuppern. Also macht wirklich Spaß. Heute haben wir die Position, und jetzt muss ich überlegen, Linkshänderin rechts außen.
Korrekt.
Rechts außen, genau. Rechts außen, Lisa Rajes. Hallo erstmal.
Hallo, auch von meiner Seite.
Wir haben ja schon letzte Woche telefoniert, da hast du gesagt, du bist verletzt und musstest dann noch zum Arzt. Die erste Frage natürlich, wie geht's dir und was macht der Daumen?
Ja, mir geht's soweit ganz gut, aber leider kam dann dabei raus, dass der Daumen gebrochen ist.
Ja.
Das heißt, ja, 4 Wochen Pause. Kann man auch nicht so viel machen, man muss einfach Geduld haben und Geduld ist leider auch nicht so meine Stärke.
Ja, okay. Ja. Heißt jetzt 4 Wochen erstmal, weil es auch die Wurfhand ist, ne?
Genau, 4 Wochen, also nach 3 Wochen nochmal wieder zum Arzt, dann gucken, wie es ist und dann mal probieren und so lange halt individuelles Training.
Ja. Ist das die erste schwerere Verletzung?
Ja, dadurch, also ich habe halt immer Knie, das ist halt Verschleiß und das habe ich halt auch schon immer, das ist jetzt, würde ich jetzt sagen, keine. Das ist halt eine ganz, ganz Langzeitverletzung, aber genau, so eigentlich meine erste richtige Verletzung im Handball.
Das heißt, Geduld und Ruhe und Schonen ist jetzt angesagt?
Ja, schon. Ruhe ja, ein bisschen, dass ich den vielleicht nicht so da belaste, aber schonen würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht, weil ich möchte schon fit bleiben und mache auch weiter was für mich.
Ja. Jetzt sind wir hier eben in die Halle gekommen und wir sitzen hier in der Pestalozzi-Halle in einer Kabine und meine Frage war eben ganz zu Anfang auf dem Weg hier in die Kabine. Hier hat es angefangen, ne?
Ja, hier hat es halt angefangen. Also es ist echt ein bisschen, wenn man hier reinkommt, wie nach Hause kommen.
Ja.
Oder oh, gleich ist ein Spiel. Aber ja, ist immer schön, wieder hier zu sein.
Es hat sich allerdings ein bisschen was verändert hier. Die Damen spielen in Anführungsstrichen. Sie spielen immer noch hoch, aber sie spielen nicht mehr so hoch. Hat sich.
Ja, leider sind sie dann damals in die Oberliga abgestiegen.
Ja.
Das ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich finde, dass Euthen immer eine starke Dame hatte und auch immer einen guten Handball gespielt hat. Deswegen ist es jetzt relativ schade, gerade auch, weil da so ein kleiner Rattenschwanz ja mit dran hing, dass die zweite absteigen musste.
Ja.
Das war dann ein bisschen schade.
Ja. Jetzt bist du damals in einer Zeit hier zum Handball gekommen. Als, und jetzt muss ich kurz überlegen, spielten die da schon oder bist du mit aufgewachsen?
Ja,
also ist es dann immer höherklassiger geworden?
Als ich damals hierher gekommen bin, hat Euthen in der zweiten Liga gespielt.
Ja.
Und da habe ich in der Jugend halt A-Jugend gespielt und durfte zwischendurch, als ich die eine Rechtsaußen hier mal verletzt hatte, durfte ich dann mal dabei sein. Ich durfte beim Training dabei sein, durfte mit auf der Bank sitzen. Das war für mich auch wirklich ein Highlight. Und dann durfte ich auch ein paar Spiele in der zweiten Liga machen.
Ja.
Genau, und dann sind sie auch abgestiegen und seitdem bin ich eigentlich so ein bisschen Regionalliga, Dritte Liga, jetzt heißt es ja Dritte Liga, bin ich soweit dabei, ja.
Ja. Wenn du sagst, du hast dann hier in der A-Jugend gespielt, bist du hier hingekommen?
Ich bin hier aus Bruchhausen-Vilsen hergekommen, das war quasi dann mein Heimatverein, wo ich dann damals aufgewachsen bin. Und bin dann mit 17 hierher gekommen, habe meine A-Jugendjahre dann hier verbracht und dann auch meine Damenjahre, meine ersten.
Ab welchem Zeitpunkt war damals für dich klar, die Position, also die Linkshänderin auf der Position Linkshänder, das habe ich jetzt inzwischen gelernt, ist ja sowieso rar gesät, ist dünn gesät. Wenn du eine linke Hand hast, hast du schon mal einen halben Stammplatz.
Das eher ist,
ohne jetzt irgendwie.
Ist wirklich so, ja, das ist aber tatsächlich so, ja.
Ja. Und ab welchem Zeitpunkt hast du dann gemerkt, oder wodurch, oder Ereignis, oder hat es dir jemand gesagt, wo es dann darum ging, ey, das könnte ja vielleicht wohl Lebensmittelpunkt werden.
Ja, ich war schon immer ziemlich ehrgeizig. Manchmal war ich vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizig. Ich wollte immer irgendwie hochspielen und ich hatte halt immer Bock auf Handball und wollte auch immer die erste Dame hier in Euthen. Wollte da spielen und so das Mannschaftsgefüge, so, das war mir halt auch immer wichtig. Aber ich Ich kann es jetzt auch nicht sagen, wann das so genau kam. Klar haben die Leute auch immer gesagt, ja, es ist ein Talent und so. Das habe ich aber nie wirklich mitgekriegt, sondern es war halt einfach immer mein persönlicher Ehrgeiz, dass ich gesagt habe, so, ich will das irgendwie mal höher schaffen. Als ich dann mal eine Anfrage hatte aus der Bundesliga, da habe ich erst richtig drüber nachgedacht, dachte, oh, vielleicht geht da doch noch ein bisschen mehr. Ja. Aber es ist aber auch so, dass man als Linkshänderin dann auch doch nochmal Vorteile hätte. Ich weiß nicht, ob ich als Rechtshänderin überhaupt in der Bundesliga jetzt spielen würde, weiß ich nicht, aber das ist schon mal ein kleiner Vorteil.
Ja, jetzt sprichst du es gerade an, die Bundesliga hat sich gemeldet bei dir.
Ja, ich hatte damals dann irgendwie zwei Anfragen. Ich hatte einmal von Buxtehude auch eine Anfrage und von Blomberg. Hatte mir auch beides im Probetraining angeguckt. Und ja, damals war es dann auch irgendwie noch sehr früh. Ich war dann doch immer so, hatte doch Heimweh immer und habe dann mich tatsächlich doch irgendwann aber mal für Blomberg entschieden. Habe dann den Vater meines Kindes kennengelernt und bin dann aber nicht mehr nach Blomberg gegangen, weil mir dann doch andere Dinge irgendwie wichtiger waren. Das ist halt mit 18, 19.
Ja. Ja.
Sind halt andere Dinge dann auch nochmal wichtig, gerade wenn die erste große Liebe da kommt, dann merkt man doch, oh, irgendwie ist noch was anderes in dem Leben außer Handball. Ja, und dann bin ich aber leider erst sehr spät nach Blomberg gewechselt, also tatsächlich erst so mit Anfang 20, was eigentlich ziemlich spät ist.
Ja, mit Anfang 20. Jetzt muss man sagen, du bist immer noch in Blomberg und hast jetzt kürzlich erst verlängert, ne? Den Vertrag verlängert.
Das war auch eine sehr spontane Entscheidung aus dem Bauch heraus, weil es einfach super viel Spaß macht, gerade mit dem Team jetzt.
Ja.
Es macht super viel Spaß. Wir verstehen uns alle richtig gut. In der Mannschaft läuft es, mit dem Trainer läuft es richtig gut und wir haben Erfolg. Und das war für mich nochmal ein Grund, dadurch, dass wir nochmal eventuell Europapokal spielen können nächstes Jahr, wenn das so bleibt mit der Platzierung. War das auch nochmal ein Grund, dass man das vielleicht nochmal mitnehmen kann.
Das heißt aber wir hören gerade hier den Len im Hintergrund, das ist aber kein Problem. Das heißt aber du bist jetzt dann, wenn ich das mal grob überschlage, jetzt im 11. Jahr von 22, ich glaube mit 22 bist du...
Nee, jetzt muss ich mal überlegen, ich bin 23, bin ich nach Blomberg gegangen.
Mit 23?
Also, mit 23. Ja. Also, mit 23
okay, bin 10 ich Jahre, aber 10 Jahre.
Also 2013 bin ich nach Blomberg gegangen.
Ja.
Genau, und also mit Unterbrechung, dann war ich 3 Jahre da bis 2016.
Ja.
Und bin dann wieder zurück, wurde dann halt schwanger und habe dann hier in Olpen nochmal, ich glaube, 2 Jahre gespielt, 2 oder 3. Und bin dann... Ja, wieder zurück nach Blomberg.
Genau, das heißt aber Blomberg ist so die neue Heimat und Blomberg zählt auf dich, du zählst auf den Verein. Das heißt, du gehörst da so ein Stück weit schon so zur Grundausstattung oder zum Inventar nach so vielen Jahren oder fällt dir eine zweite Spielerin ein, die auch schon so lange dort ist?
Also wir haben eine Spielerin, mit der ich damals 2013 auch zusammengespielt habe.
Ja.
Die andere, die da auch spielt, die kam 2014 erst. Die ist halt die Dienstälteste da gewesen oder ist immer noch die Dienstälteste und mit ihr habe ich so die Zeit da auch verbracht, aber ansonsten sind da keine anderen Spielerinnen, die kamen halt alle erst viel, viel später und man sieht dann schon viele kommen und gehen und ich muss sagen, ich komme halt immer wieder gerne in diesen Verein zurück, das ist ähnlich wie in Olten, einfach super familiär, die Menschen sind alle echt super. Und es passt einfach alles.
Du hast dich aber offensichtlich auch in der Liga zurechtgefunden, ne? Also die Liga scheint ja für dich aus irgendeinem Grund, und wir waren ja vor einem Jahr auch schon mal im Kontakt und du weißt, glaube ich, schon, woraus jetzt hinausläuft. Also vor einem Jahr hat Handball World.news oder so, die Zeitschrift oder die Internetseite, die hat so eine Umfrage gestartet und hat da den Publikumsliebling der Handball-Bundesliga der Frauen gesucht. Und ich habe da bei der Redaktion mal nachgefragt und habe nachgeforscht, weil du ja nominiert wurdest, da warst du auch hier in der örtlichen Zeitung. Und da sind knapp 200.000 Stimmen abgegeben worden, 199.500 irgendwas. Und da bist du unter die Top 3 gekommen.
Ja, das hätte ich auch wirklich nicht mehr erwartet, weil da so viele Leute nominiert waren, wo ich dachte, das sind wirklich tolle Persönlichkeiten.
Ja.
Deswegen hätte ich das niemals erwartet, dass ich da den dritten Platz erreiche.
Unter den Top 3 warst du. Also die Redaktion hat mir nur gesagt, unter den Top 3.
Okay,
also es geht auch auf Position 2.
Ja, das hat mich tatsächlich sehr, sehr überrascht, weil ich damit gar nicht gerechnet hätte.
Aber du bist ja dann schon tatsächlich auch präsent und bekannt. Also du bist ja inzwischen auch schon vernetzt, oder?
Ja, doch schon. Also die Patentante von Len spielt ja in Bietigheim, Xenia Smits. Mhm. Genau, mit der habe ich damals
drauf.
Mit der habe ich nach in Blomberg auch schon zusammengespielt. Ja. Ja, doch, und ich kenne halt einige und bin gut vernetzt da was in der Bundesliga und gerade weil man auch mit vielen zusammengespielt hat oder auch viele, die jetzt im Ausland spielen, kennt man doch, das ist eigentlich, das finde ich schon sehr gut.
Schon also so ein kleines, ein Gesicht der Bundesliga, das kann man schon so sagen.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen kann. Also ich bin häufig sehr überrascht, was für Menschen mich dann manchmal kennen, wo ich immer denke, ach so, du kennst mich vom Handball und so
weiter. Darauf will ich hinaus.
Das ist so für mich irgendwie teilweise noch total weit entfernt, weil ich bin immer noch die Lisa, die hier vor was weiß ich wie vielen Jahren hier in der Halle gestanden hat und habe mich da eigentlich jetzt nicht großartig verändert von der Persönlichkeit her. Und da kommen manchmal Menschen auf mich zu, wo ich denke, du guckst die Spiele sogar und du interessierst dich dafür, das ist ja Wahnsinn. Und überrascht mich doch immer wieder und freut mich auf jeden Fall immer sehr, mit den Menschen mich zu unterhalten. Und ich bin da halt auch super offen, weil ich das einfach super schön finde, mich mit den Menschen zu unterhalten.
Ja. Das ist ja auch ein wirklich... Also wenn man sich das vorstellt, du hast es eben gesagt, so in der A-Jugend und dann konntest du reinschnuppern, die Möglichkeit bekommen und dann ging es doch noch weiter. Ja. Und das ist ja jetzt dein Lebensmittelpunkt, ne? Also diese Anerkennung, dieser Lebensmittelpunkt, das kannst du ganz vielen jungen Spielerinnen oder auch Spielern tatsächlich wärmsten empfehlen, oder?
Auf jeden Fall. Also die Leute, die halt irgendwie richtig Bock auf Handball haben und man muss dazu schon wissen, Handball steht da wirklich an erster Stelle. Also klar, ist für Kleine auch Schule und sowas alles ganz oben, aber Handball ist tatsächlich, kommt halt als erstes und dann mal Freunde und Familie.
Ja.
Also da muss man schon wissen, dass Handball wirklich dein Leben bestimmt.
Ja, ich glaube, das ist aber dann auch erstrebenswert.
Ja.
Also die Situation, in der man da lebt. Ich wollte dich gerade ganz bewusst mal so ein bisschen mit Lob und Anerkennung und Prominenz mal so überschütten, um mal so zu sehen, wie du reagierst. Aber ganz natürliche Reaktion darauf, das spiegelt das wieder, was ich von den anderen gehört habe, mit denen ich mich unterhalten habe. Also wenn ich zum Beispiel mit Janik Grobler, der hat mich vorher unterhalten und der sagte gleich, ja klar, hier, Lisa, da Katze, die macht auf jeden Fall mit, das ist überhaupt kein Problem, ruf die an, die ist Spitzname Speedy damals und es muss irgendwie so ein legendäres Spiel gegeben haben, hier über 60 Tore.
Aber wir hatten, ich glaube, das war früher mal in der A-Jugend irgendwo, ich glaube, gegen MTV Aurich oder so war das. Da haben wir, glaube ich, irgendwie 62 Tore geworfen.
Genau. Das wusste er sofort.
War auch heftig, ja.
Das war Lisa, ja. Genau. Dann habe ich natürlich noch so ein bisschen mich rumgehört und Stimmen sagen aber auch, dass du erwachsener geworden bist. Also das, was du eben sagst, du bist noch die Lisa von damals. Also das sagen andere Stimmen, die sagen, nee, also pass mal auf die... Damals feiern, spontan war sie immer, aber die ist erwachsen geworden mit der Zeit jetzt.
Ja, schon. Doch, ich bin schon, also ich habe mich natürlich schon auch weiterentwickelt und ich habe auch bin auch erwachsener geworden tatsächlich. Aber also was mit Feiern angeht, bin ich auch heute noch dabei und kann das auch noch gut, auch mit meiner Mannschaft. Aber wenn du mal bei uns in der Mannschaft fragst, unsere Kapitänin, die sagt immer, also du bist zwar 32, Lisa, aber vom Kopf her bist du eigentlich gerade volljährig, weil ich echt noch so ein bisschen verspielt bin und doch immer noch so, ich glaube, das wird sich auch niemals ändern, dass ich, ich sag mal, immer noch so ein bisschen verspielt bin. Halt.
Man darf sich das Kind sein, auch nicht, oder das Jugendliche sein, darf man sich nicht nehmen
immer
lassen.
Noch so ein bisschen das Kind und das kann ich auch nicht abstellen, auch wenn ich das möchte, aber es geht halt einfach nicht. Aber doch, ich habe mich trotzdem weiterentwickelt und bin, ich stehe mitten im Leben und...
Bist du denn jetzt auch schon bei den jüngeren Spielerinnen? Mir ist aus dem Spiel in Bensheim, das ich ja kommentieren durfte, ist mir die, jetzt muss ich kurz überlegen, halb links Leonie oder Leni Ruwe?
Leni Ruwe.
Die 18 Jahre, die hat er ja in den letzten Minuten, hat die dann ein Spiel abgeliefert, was wiederum dazu geführt hat, dass die Bensheimer, die mir ja gesagt haben, Mensch, du kannst ja unser Spiel kommentieren, das ist ja in Ordnung, mir nach dem Spiel tatsächlich gesagt haben, ey, sag mal, du warst ein bisschen zu viel für Blomberg. Also Tore von Lisa, okay, das hast du ja moderiert, das ist, aber dass du dann als Leni dann so in den letzten Minuten die Tore dann noch da gemacht hast mit die entscheidenden Tore, da bist du ein bisschen zu sehr mitgegangen. Fragt die dich auch mal so? Bist du Ratgeber jetzt ja, im Alter?
Ja, also das schon. Also die jungen Spielerinnen auch so gerade wie Leni, Mia, also die sind schon so, dass die auch schon um Rat fragen oder dass sie Gespräche mit mir suchen, weil sie dann meine Meinung wissen möchten. Also das ist dann auch schon mit denen sehr vertraut. Also die wissen halt auch, okay, das bleibt halt auch bei mir, wenn sie mit mir sprechen.
Und, das ist schade, weil da wollte ich jetzt nachfragen, was sie dich fragen.
Ja, generell, wie ist manchmal Zukunftsplanung, okay. Was mache ich oder irgendwie Probleme vielleicht auch mit dem Trainer oder irgendwie im Training oder mit irgendwelchen Mitspielerinnen, sag ich mal. Also kommen die schon zu mir, weil die halt wissen, okay, das bleibt da und suchen dann halt Rat und ich bin halt die Älteste oder nicht mit Abstand, aber doch zu den Jüngeren schon mit Abstand. Und das ist auch schon ein gutes Gefühl und ich verstehe mich mit denen auch super und das ist so ein bisschen, da kommt so ein bisschen die Mutti in mir raus. Ne?
Ja, das ist ja okay. Also dieses Verspielte, die Stimmung dann auch mit hochhalten, Teamgeist, dann Teamfähigkeit so in dem Sinne, aber dann auch Ratgeber zu sein, ist extrem wertvoll. Das ist schon ganz wichtig. Ja, so ein Tagesablauf von dir, wenn wir jetzt davon sprechen, also jetzt nicht die Verletzung, dieser Tagesablauf jetzt, der dürfte ja eher so ein bisschen durch Joggen und, weiß ich nicht, Trimrad oder so dann bedingt sein, aber wie sieht sonst so ein Tagesablauf in Blombeck für dich aus? Training?
Genau, ich arbeite ja noch nebenbei, das mache ich beim Kreis im öffentlichen Dienst, da gehe ich morgens, also ich stehe dann meistens um 6 auf, gehe um 7 dann zur Arbeit, bin dann da so bis 12 circa, fahre dann nach Hause und koche mir dann mein Mittagessen und dann muss ich auch schon meine Tasche packen und ins Training.
Das heißt jeden Tag Training?
Jeden Tag Training, teilweise auch zweimal. Also
Trainingsbeginn der ersten Einheit?
Also das ist halt unterschiedlich. Also montags zum Beispiel haben wir Wurftraining, individuelles, also da haben wir außen um 13:30 Training, eine Stunde. Und das haben wir dann. Dienstags ist dann halt der athletische Bereich. Da fangen wir dann um 17 Uhr an. Mittwochs haben wir zweimal, da haben wir dann erst Krafttraining. Das machen wir aber auch individuell, so wie es uns in den Tag passt. Und am Abend dann nochmal eine Einheit. Und donnerstags haben wir mittags halt nochmal Training.
Ja, das ist ja
abends
Wahnsinn.
Auch nochmal, Also das ist schon,
Das ist Vollprofitum, ne?
Genau. Aber man gewöhnt sich dran tatsächlich. Also man gewöhnt sich dran und man weiß ja immer schon so ein bisschen die Struktur des Trainings. Ja. Man weiß schon, also Dienstag ist der schlimmste Tag. Nach Dienstag kommt dann der Donnerstag, das ist der zweitschlimmste Tag.
Ja, okay.
Aber wenn man die dann geschafft hat, dann ist man doch schon froh.
Ja. Jetzt geht es ja auf die Spielvorbereitung. Ja. Dann, wie sieht so eine Spielvorbereitung dann aus?
Kriegt ihr persönlich oder?
Ja, so generell. Kriegt ihr auf außen auch gesagt, pass auf, wir spielen gegen, weiß ich nicht, zum Beispiel Buxtehude, da ist die Torhüterin und die hat, die steht, wenn du auf außen den Ball hast, die steht immer am Pfosten oder die macht folgende Bewegung oder?
Genau, wir haben dann freitags um 14:45 ein Video, da haben wir Videoanalyse, da sagt er uns nochmal, was wichtig ist, was wir spielen können. Wir bereiten uns natürlich schon irgendwie ab Mitte der Woche, irgendwie ab Mittwoch schon so drauf vor. Da weiß er schon, was wichtig ist, da fangen wir das schon an zu trainieren und da wird er auch, sagt er auch nochmal jede Position oder er kommt halt nochmal auf uns zu und sagt
er meint jetzt Steffen Birkner.
Entschuldigung, Steffen, der kommt dann nochmal auf uns zu und sagt jetzt so, hey, hier, die Torhüterin ist groß oder die macht immer das, die macht immer das, versucht dann dahin zu werfen. Ja. Das sagt er im Video auch nochmal.
Ja.
Und dann trainieren wir halt gezielt auch die Dinge dann im Training am Freitag nochmal explizit.
Es ist ja so, dass du eine gewisse Vorbereitung über ein Videostudium hinkriegen kannst, aber in der Situation musst du ja dann entscheiden. Ne?
Ja,
also,
genau.
Du hast ja eben das Wurftraining angesprochen und da wirst du ja wahrscheinlich auch, jetzt mal meine Hypothese, du wirst ja bestimmte Würfe tatsächlich einüben, also 100 Mal machen, also jetzt nicht in einer Einheit, aber 100, 200, 500 Mal immer dieselben Abläufe. Wie viele Varianten von außen, so was würdest du sagen, was würdest du Außenspielern? Also ich frage, unser Junior ist Linkshänder, hat eben hier auch ein Granatenspiel gemacht und der bereitet sich parallel übrigens auch schon seit einer Woche auf diesen Podcast vor. Wir haben ganz viel über die Würfe gesprochen. Deswegen jetzt die Frage an dich und auch dann für ihn, für Michi. Die Frage, auf außen, du kriegst den Ball und jetzt? Aufpassen, dass du nicht übertrittst. Ne?
Ja, genau, das ist auch schon mal wichtig, aufpassen, nicht im Kreis treten. Ja, also ich würde mal behaupten, ich bin jetzt keine, die super viele Trickwürfel auf Lager hat. Das habe ich halt einfach nie gelernt.
Ja.
Das ist ja zu dem Punkt, wo man sagt, man ist halt ziemlich spät irgendwie da in diesen Leistungsbereich geraten. Deswegen habe ich jetzt nicht so super viele Trickwürfe oder Wurfvarianten drauf. Klar, Varianten schon, dass man irgendwie... Heber oder irgendwie dann auch mal leicht in die Kurzecke rüberlegt.
Ja.
Das schon, also ich finde es schon erstmal wichtig, ich kann mir nicht halt nicht vorher überlegen, wo ich hinwerfe, weil das ist dann eher tödlich. Ich muss halt in der Situation gucken, wie der Torhüter sich bewegt. Weil,
also wenn du in der Luft stehst?
Ja, dann muss ich halt entscheiden. Also klar, weiß man schon vorher, okay, die Torhüterin ist groß, vielleicht lieber kein Heber oder die Torhüterin kommt sehr weit raus, dann kann man den schon mal machen. Aber man muss es letztendlich in der Situation, wenn ich halt in der Luft bin, und deswegen ist diese Sprungkraft halt auch so wichtig, dass ich mir dann überlege und auch warte, bis ich sehe, okay, so bewegt sich die Torhüterin, da kann ich hinwerfen, da ist freier Raum.
Ja, wenn du eben sagst, man hätte früher anfangen müssen, was trainiert man denn dann in den frühen Jahren? Oder wo meinst du, an welcher Stelle ist dir was entgangen?
Also das beste Beispiel ist zum Beispiel Mia Zirke, die unsere Linksaußen, die ist halt auch noch super jung, ich glaube, sie ist 19. Und die hat halt im letzten Jahr super viele Wurfvarianten gelernt, auch gerade durch dieses individuelle Wurftraining, dass man einfach immer üben konnte, dass man auch einen Trainer hatte, okay, versuch das mal so, mach das mal so, und hat immer wieder diese Würfe geübt, auch wenn sie am Anfang wahrscheinlich ausgesehen haben wie sonst was.
Ja, okay.
Aber immer wieder geübt und das Handgelenk trainiert, sodass man einfach so ein bisschen lockerer am Handgelenk wird, dass man halt diesen Dreher schafft. Und da muss ich sagen, Mia Zirke, das könnte auch ein Mann sein, weil sie einfach also ein Handgelenk hat und super viele Würfe drauf hat.
Ja.
Ob es der Dreher von oben ist, ob es einfach nur so ein lockerer Leger ist. Also das macht schon Spaß, sich zuzugucken.
Das heißt aber, dass du ja tatsächlich auch wirklich qualifizierte Trainer haben musst, ne?
Ja, also schon.
Das ist schon,
das macht schon Sinn, dass du Trainer hast, die da ja schon Ahnung von haben, die da auch Lizenzen haben, dass die auch das speziell irgendwie mit denen einstudieren, sag ich mal, oder üben können.
Ja.
Und dafür, finde ich, ist dieses Wurftraining auch super wichtig. Da geht es auch nicht immer darum, dass man Tore wirft, sondern einfach darum, auch Dinge zu üben, Dinge zu festigen. Mhm. Das ist schon sehr wichtig.
Damit sie in Stresssituationen noch intuitiv ablaufen.
Genau. Ich kann die Würfe halt so ganz normal sagen, okay, ich muss immer lang werfen, aber in Stresssituationen gerät man immer in seinen Sicherheitswurf.
Ja, genau.
Und deswegen ist es wichtig, dass man solche Dinge im Wurftraining halt übt.
Jetzt kann es ja durchaus mal zu so einem kleinen Privatduell kommen zwischen Torhüterin und Außen.
Ja, das haben wir auch häufig im Training.
Im Training, aber auch im Spiel. Ja. Wie kriegst du das hin? Vor kurzem habe ich einen Podcast gehört, wo es darum ging, der Torhüter, also es war dann gegenüber ich glaube, es war der Carsten Lichtlein, du musst in die Köpfe der Spieler.
Ja.
Also habt ihr auch wirklich Torhüterinnen, die so extrovertiert auftreten, dass du sagst, ey, oh, die schon wieder, die beschäftigt mich ja verbal durch ihr Gehabe, der Heinevetter soll so einer sein, der kommt über seine Theatralik in die Köpfe der Spieler.
Wir haben, also unsere Torhüterin ist auch völlig verrückt, die spielt auch mit kurzer Hose. Und
das habe ich gesehen, stimmt.
Ja. Ja. Also in eigener Mannschaft ist es halt so, dass wir da schon manchmal so ein kleines Duell haben, so ein bisschen und immer uns so ein bisschen betteln, und Melle kann das schon sehr gut. Einfach uns so ein bisschen verunsichern und irgendwelche Sachen machen, verrückte Sachen machen, dass wir da so verunsichert sind und sie dann auch einfach abwerfen und abschießen.
Heißt verrückte Sachen wie? Sie schreit, sie nimmt die Arme.
Manchmal steht sie einfach nur da und grinst. Und das ihr wirklich, und das verunsichert so, wo man denkt so, was machst du da? Ja. Warum?
Nimm mich ernst.
Genau. Und das ist so, und sagt sie, ich weiß gar nicht, warum ich das mache.
Oh, Lenny, der wird gerade geduscht, glaube ich.
Ja, Lenny, da kannst du jetzt die Tür nicht aufmachen. Da wird geduscht.
Ja.
Und oder die macht manchmal verrückte Sachen oder macht das wie Heinevetter, legt ihr Bein irgendwie so seitlich so hoch oder kommt dann einfach mal rausgesprungen. Das kann sie schon sehr, sehr gut.
Ja.
Aber wir haben auch eine ehemalige Torhüterin, Marie Andresen, spielt jetzt in Buxtehude. Die ist, also als Gegner ist das schon krass. Also sie kann sich heftig motivieren gegen uns dann.
Ja. Ja.
Und da würde ich mal behaupten, dass sie da schon weiß, wie sie uns verunsichern kann. Und das hat sie dann auch im Hinspiel schon gemacht, dass sie uns da so verunsichert hat, dass wir dann sie einfach auch mal abgeworfen haben.
Ja. Habt ihr, wenn ihr das wisst, und das ist ja dann auch ein Mittel des Trainings dann auch, kriegt ihr dafür auch Unterstützung? Also ist das im Training auch mal Thema, dass ihr mal nicht in die Halle geht, dass ihr so Mentaltraining macht, Entscheidungstraining, Persönlichkeitstraining, sowas?
Ja, das glaube ich, brauchen wir häufiger dieses Mentaltraining, gerade für die jungen Spielerinnen, die sich ja häufig schon den Kopf machen. Aber das haben wir eigentlich viel zu selten. Wir hatten mal eine Mentaltrainerin da gehabt, aber die ist jetzt mittlerweile auch schon wieder weg.
Ja.
Und ich finde, wir müssen das häufiger machen, dass wir einfach so ein bisschen mal mit den Leuten sprechen können, dass man einfach vom Kopf her ja auch wirklich voll da ist, dass man weiß, so, ab dann ist jetzt nur Handball und keine anderen Gedanken mehr.
Ja.
Und ich glaube, das ist für die Jungen halt wichtig, das zu lernen. Aber das haben wir eigentlich zu selten.
Ja. Wir werden auch noch hier im Podcast jemanden haben. Wir haben nämlich einen Mentaltrainer bei unserer ersten Herren in Dafferden. Und da geht es dann auch tatsächlich darum, ich habe das nur mal so am Rande mitgekriegt, weil er das auch mit unserer C-Jugend, weiblichen C-Jugend C2 gemacht hat. Und wie das halt mit den Mädels so ist, mit den Jüngeren, da merkst du ja erst, ob das funktioniert oder nicht. Und der Honsch, Sascha Honscher, der hat denen gesagt, pass auf, ihr könnt von der Bank aus, könnt ihr durch eure Gedanken das Spiel der Mannschaft mit beeinflussen. Also wenn ihr auf der Bank positive Gedanken habt, dann spiegelt sich das im Spiel der Mannschaft wieder.
Glaubt man immer irgendwie gar nicht, aber ich glaube da auch dran tatsächlich.
Bei dir habe ich, glaube ich, keine Sorgen, dass du positiv bist, dass du die Gedanken schon dann hast, dass du das alles transportieren willst. Das ist schon klar. Aber dieser Gedanke, dieses Bewusstsein, das ist schon auch da, ne?
Ja.
Das wäre dann etwas, was sich unsere jungen Spielerinnen dann vielleicht auch nochmal so bewusst sein oder bewusst machen müssten. Dass so das Handballerische, das Konditionelle das eine ist, aber im Kopf gefestigt und auch die Entscheidung dann zu treffen. Denn auf außen, wenn ich das sehe, du bekommst den Ball und hast dann relativ wenig Zeit, gehe ich überhaupt aufs Tor oder nicht? Also gehe ich Richtung 7 Meter, springe oder nicht? Woran machst du das fest? Wenn du den in den Wurf nimmst.
Also ich sehe das ja schon, also wenn meine Gegenspielerin wirklich mit einschiebt und ich weiß gar nicht, wann ich das so sagen kann. Also ich merke das schon so, wenn ich sehe, okay, meine halbe Spielerin kommt jetzt angelaufen, meine Gegenspielerin, die außen, schiebt mit zu und sie spielt den Pass zu mir, dann muss ich ihn mir eigentlich fast nehmen, weil da schon so viel Raum ist, dass mir eigentlich gar keine andere Möglichkeit bleibt. Manchmal ist es auch so, gerade wenn man auch einen guten Tag hat und man auch getroffen hat, dann nimmt man sich auch mal kleinere Winkel. Ist halt immer abhängig davon, wie die Halben einen so in Szene setzen.
Und wie oder wie die Torhüterin dir dann halt so was anbietet, ne?
Genau.
Du sprichst eben etwas an. Also ganz zu Anfang haben wir mit der Daumenverletzung, Geduld ist dann nicht ganz so deine Stärke. Jetzt musst du auf Außen aber manchmal da stehen und musst ja dann sagen, ich habe das jetzt gestern wieder beim Spiel Achim Baden gegen HSV gesehen. Als Außen, du stehst und wartest und da vorne läuft der Spielzug, die Auftaktbewegung kommt. Klar, du bist irgendwann mal eingebunden, machst den großen Lauf dann, aber Geduld muss man dann auch haben, oder?
Auf jeden Fall. Also Geduld musst du als Außenspieler auf jeden Fall mitbringen. Das ist häufig nicht so einfach, weil es gibt auch Mannschaften, die halt weniger mit Außen spielen. Aber auch Mannschaften, die sehr, sehr viel damit spielen. Damals bei meinem ersten Trainer in Blomberg, dem waren die Außen wichtig. Also die mussten schon zweistellig werfen. Also zusammen, links und rechts außen, mussten schon irgendwie um die 10 Tore zusammenwerfen. Also war ihm wichtig, weil da wurden wir mit eingebunden. Wir mussten einlaufen, Gegenstöße.
Einlaufen nur kurz für die, die dann also quasi zweiter Kreisläufer werden.
Genau. Dass wenn man sieht, die Abwehr steht sehr hoch, dass man dann einfach in den Raum läuft, weil das dann auch
eine Anspielposition ist für die Mitte.
Genau, auf jeden Fall. Und ich sorge da ein bisschen für Unruhe, dass die Abwehr dann sich erstmal wieder neu sortieren muss. Und das ist für mich auch irgendwie relativ wichtig. Also ich bin eigentlich auch keine Spielerin, die auf Außen steht und darauf wartet, angespielt zu werden. Weil das ist nicht unser Spiel, dass wir immer die Außen freispielen, sondern wir haben da halt ein etwas anderes Spiel. Und wir haben halt dann ja noch die Form schnelle Mitte. Das machen wir mit den Außen. Oder wir versuchen auch häufiger selber mal ins 1-gegen-1 zu gehen oder das Einlaufen, sodass wir uns selber ein bisschen mit ins Spiel bringen.
Okay, also dafür steht Blomberg.
Ja, Blomberg steht auf jeden Fall fürs Tempospiel. Ja. Schnelle Mitte.
Ja.
Wir haben halt ein sehr gutes Umschaltspiel.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was Blomberg so auszeichnet.
Was Blomberg auszeichnet und was vielleicht ja auch den zukünftigen Handball auszeichnet, oder? Im Handball wandelt es sich doch gerade. Ja. Ne? Du hast eben die schnelle Mitte schon angesprochen. Das Handballspiel scheint ja immer schneller zu werden. Schnelle Mitte, heißt ja, dass nicht mehr der Mittelpunkt mit dem Fuß berührt werden muss, sondern nur noch so ein 2x2 Meter Kreis oder Viereck oder so betreten werden muss und dann kann es gleich schon mit Attacke vorwärts gehen. Ein Spezialistenwechsel erscheint mir immer schwieriger, oder?
Es wird teilweise immer schwieriger, ja. Weil gerade dadurch, durch diese schnelle Mitte, dass man auch irgendwo im Anwurfkreis stehen kann, ist es natürlich für uns jetzt persönlich in Blomberg einfach perfekt. Wir haben zwar auch einen Spezialistenwechsel, kommt dann aber allerdings erst immer ziemlich spät, weil wir immer erstmal dann die schnelle Mitte spielen. Ja, und dadurch wird es für uns halt auch immer schwieriger mit dem Spezialistenwechsel, weil das manchmal gar nicht dazu kommt, dann zu wechseln, weil wir dann so schnell schon im Tempospiel sind, dass wir dadurch auch dann ein schnelles Tor erzielen. Dass der Abwehrspieler manchmal einfach mit nach vorne läuft, der eigentlich nur in der Abwehr spielt. Und dann kommt da nicht immer der Wechsel zustande.
Gibt es gerade, wenn wir von Spezialistenwechsel sprechen, nicht sowieso gerade so ein Wandel, dass die Halben beispielsweise nicht mehr 2 Meter und nicht mehr die Wurfmaschinen sein müssen, sondern ist die im 1 gegen 1 oder ist das im Frauenhandball noch nicht so angekommen? Wenn ich das im Männerhandball sehe, zum Beispiel in Magdeburg oder das ist ja dann auf den Halbpositionen, gibt es ja eher die flott 1 gegen 1.
Ja doch, also ist es eigentlich, wir haben zum Beispiel solche Spieler, die können halt beides gut, also die können aus dem Rückraum schießen.
Ja.
Also wir haben so solche Spieler, die halt beides machen, die halt sehr, sehr gut aus dem Rückraum schießen, aber auch in die Tiefe sehr gut gehen, das 1 gegen 1 auch gut beherrschen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei uns schon so angekommen ist in der Frauenbundesliga.
Ja.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mal behaupten, das ist super unterschiedlich.
Ja.
Also mal hast du einfach nur die Shooter und mal auch die 1 gegen 1 Menschen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz individuell unterschiedlich.
Kommen wir nochmal auf Blomberg zu sprechen und wo du das eben schon gesagt hast, ihr habt ganz unterschiedliche Spielertypen. Ihr habt bei euch auch Nationalspielerinnen, ne? Also,
genau.
Jetzt muss ich überlegen, Maria oder Marie?
Marie.
Michalczyk, ne?
Genau, Marie Michalczyk ist jetzt vermehrt dabei gewesen und sie macht ja auch einen super Job. Sie ist eine super wichtige Spielerin für uns, geht mit dem Körper voll rein und ohne Rücksicht auf Verluste und macht einen super Job. Sie ist auch gerade mal Anfang 20, also die ist noch super, super jung, aber hat so viel Verantwortung und übernimmt auch sehr viel Verantwortung, Abwehr und Angriff. Und dafür ist sie zu Recht auch bei der Nationalmannschaft. Ich denke, da hat sie noch einen großen Weg vor sich.
Da trifft sie ja auf für dich alte Bekannte. Ne? Du hast ja eben schon Xenia Smits angesprochen.
Genau.
Die hat ja auch mal in Blomberg gespielt.
Ja, genau.
Mit dir zusammen.
Genau, wir haben damals auch zusammen in Blomberg gespielt. Danach ist sie nach Frankreich gegangen.
Mhm.
Ja, und die Zeit, also wir waren da auch irgendwie unzertrennlich.
Das habe ich in der Recherche mitbekommen.
Mit Kim, ehemals Wale, heute Land. Da waren wir wirklich sehr, sehr unzertrennlich und das war wirklich eine super schöne Zeit. Und dann hat sich ihr Weg so ein bisschen in Richtung Frankreich aufgemacht. Und wir haben immer noch Kontakt, sind immer noch in Kontakt geblieben. Ja, und dadurch ist sie auch die Patentante von Len geworden.
Ja, und sie war schon bei Hand aufs Herz im Podcast.
Ja. Genau,
hab ich. Und du auch?
Ich war auch, genau, weil die hatten mich angeschrieben und gefragt, ob ich irgendwie ein bisschen was erzählen kann zu unserer Geschichte. Und ich glaube, da hätte man einen eigenen Podcast drüber machen können, weil wir einfach so viel zusammen erlebt haben.
Ja. Jetzt habe ich Xenia auch angeschrieben und sie hat mir auch geantwortet.
Ach nein.
Ja, sie hat mir auch geantwortet. Ich bin allerdings bei knapp 10.000 Followern, bin ich so offensichtlich, ich hatte das überschrieben mit Podcast-Leserei, damit ich irgendwie heraussteche.
Ja.
Jetzt hatte sie das aber mit den ganzen internationalen Spielen und dergleichen so ein bisschen zu dem einen Termin nicht hingekriegt. Ich hatte jetzt zum Schluss auch nicht mehr den Kontakt mit ihr. Ich wollte nämlich auch noch so eine kleine Geschichte von ihr hören. Jetzt warst du gerade ein bisschen angespannt, ne?
Ja, ich war kurz angespannt.
Was kommt jetzt?
Ja.
Genau. Da ich aber weiß, dass ganz viele unserer Zuhörer den Podcast Hand aufs Herz nicht gehört haben oder zumindest vielleicht nicht bis zum Ende gehört haben, weil du ja mit deiner Geschichte, die du da erzählt hast, die Xenia dann zu Ende erzählt hat, aus ihrer Sicht erzählt hat, das haben ganz viele nicht gehört. Deswegen wollen wir das jetzt mal nochmal zum Aufhänger nehmen. Du hattest damals erzählt, dass es da so eine Fahrt zu McDonald's gegeben hat und dass ihr da unterwegs war zu McDonald's. Und stell dir vor, Xenia würde dir jetzt erklären, pass mal auf, es gab doch damals in Blomberg, als wir da in der WG wohnten und du eigentlich nebenan und sie eigentlich gedacht haben, ach weißt du, nicht noch eine Handballerin. Und
ja, das war es auch wirklich. Da hatten wir, das war auch das, so haben wir uns irgendwie so ein bisschen kennengelernt, so, dass die echt gedacht haben, boah, jetzt zieht ihr noch eine Handballerin ins Haus.
Und das hat, die ehrlich gemeint. Ich hab's
und das hat sie wirklich ehrlich gemeint. Und das haben die echt so. Und ich habe gedacht, okay, ja, hier Lisa, die Kleine, dass sie so gesagt haben, ja, okay, jetzt zieht ihr noch eine Handballerin ein. Ja, danke, herzlichen Glückwunsch. Nach ein paar Tagen haben wir uns dann, glaube ich, alle irgendwie ins Herz geschlossen, weil wir alle so ein bisschen einen in der Klatsche haben. Und dann hatten wir uns halt irgendwann überlegt, ja, zu McDonald's zu fahren.
Ja.
Weil wir haben keinen Bock zu kochen. Heute fahren wir zu McDonald's nach Steinheim. Da sind wir dann hingefahren und dann war da tatsächlich ein Auto, das uns immer so dicht aufgefahren ist. Und dann hat es uns überholt und dann... haben wir es wieder überholt und ja.
Das war aber offensichtlich nicht einer, der, wir sprachen ja eben darüber, Menschen kommen auf dich zu und sagen, hey, ich kenne dich.
Das war ein ganz normaler. Hat er uns überholt und dann haben wir nur aus dem Fenster geguckt und haben irgendwie so, was machst du da? So ein bisschen gestikuliert. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass er uns hinterhergefahren ist und wir dann irgendwann gedacht haben, wir müssen jetzt auf irgendeinen Parkplatz. Und dann hatten wir eigentlich gedacht, der hat das nicht gesehen. Also ich frage mich auch bis heute, wie er das gesehen hat, dass wir auf diesen kleinen Parkplatz gefahren sind. Das war so ein kleiner privater Parkplatz.
Ja,
da sind wir dann raufgefahren, dachten, jetzt sind wir sicher. Wir sind auch noch ausgestiegen, auch total doof. Und in dem Moment kam dann auch dieses Auto auf diesen Hof gefahren.
Als ihr ausgestiegen seid, ihr habt aber nicht neben dem Auto gestanden, als ihr ausgestiegen seid.
Wir haben da gestanden.
Okay.
Und hatten wir damals so einen kleinen Ab. Da sind wir dann ausgestiegen und dann kam dieses Auto und wir so, oh mein Gott. Und Xenia hatte eher Angst vor dieser Frau, die da auf dem Beifahrersitz gesessen hat, als vor dem Mann. Und dann sind wir sind wirklich dann super schnell wieder eingestiegen. Wir sind irgendwie aus einer ganz kleinen Lücke da wieder rausgekommen. Das war wirklich eine Aktion, da hatten wir echt Schiss und wussten nicht, wie uns da geschah.
Der ist auf den Parkplatz gefahren, hat euch
ist
gesehen?
Ist ausgestiegen, also sie ist ausgestiegen, war wie so eine Furie und hat irgendwas gesagt, wir wissen nicht mehr was und kam dann auf uns zu und wir dachten, oh mein Gott, wir sind schnell wieder ins Auto gestiegen, sind irgendwie noch weg. Ich weiß nicht, wie ich durch diese Lücke gekommen bin, aber wir sind da irgendwie weggefahren und sind dann einfach nach Detmold gefahren. Wir sind einfach irgendwo hingefahren, Hauptsache weg und dann,
noch zu McDonald's?
Nee, sind wir nicht mehr. Wir haben uns dann in unserer Stammbar, wie auch immer, da gab es auch was zu essen, haben wir uns hingesetzt, haben was gegessen. Witzigerweise ist dieses Auto dann, weil wir hatten natürlich ja Blomberg, das Auto war von Blomberg und das konnte man auch sehen und dann sind die tatsächlich nach Blomberg gefahren, die Leute, die uns da verfolgt haben. Und an der Aral-Tankstelle hat dann direkt eine Spielerin von uns, die das gleiche Auto ja hat, getankt.
Ja.
Und die beiden sind dann reingegangen, also die uns verfolgt haben, haben sie dann gefragt, warst du gerade in Steinheim, warst du gerade bei McDonald's? Also die haben uns schon so ein bisschen nach Blomberg verfolgt und haben dann leider eine andere Spielerin angetroffen.
Hilfe.
Es war echt ein bisschen, das war ein bisschen unheimlich.
Spooky.
Sehr spooky und das werden wir auch niemals vergessen.
Das schweißt zusammen. Ja, genau. Das kam auch rüber. Xenia im Podcast hat das auch so dramatisch dann erzählt.
Das war wirklich auch dramatisch. Das war wirklich, wirklich sehr dramatisch, ja.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Das ist schon cool. Jetzt ist Xenia, sagtest du ja, die Patentante von Len.
Genau.
Ja, und du bist jetzt aber auch Patentante von Lina.
Ich bin Patentante von Lina.
Lina Schlenker.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Und bei Lina ist ja, jetzt sind wir wieder bei der Position Linkshänder und Linkshänderin, rechts außen.
Genau.
Und sie macht jetzt gerade so den Weg durch, also so mit bestimmter Förderung. Ne? Sie war jetzt bei der DRB-Sichtung und so.
Also das ist auch ein wirklich guter Weg, weil ich habe diese Phase nie durchlaufen. Und das, finde ich, ist schon super wichtig für so eine junge Spielerin, dass sie von Anfang an, wenn sie die Möglichkeit hat, solche Sachen durchläuft, weil das einfach für die Entwicklung und für den Lebensweg, wenn man gerade mal Bock auf Handball hat, einfach super wichtig ist. Andere Trainer, man wird nochmal anders gefördert. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall machen.
Ja, sie war jetzt auch 4 Tage bei euch an der Akademie. Man muss ja dazu sagen, Blomberg, ich hatte es eben schon, glaube ich, einmal gesagt, Top 5, Top 6 in der Frauen-Bundesliga. Ja. Ihr habt also von der Ausstattung her die Übertragung, der blaue Boden, die Halle, das ist einheitlich, der Bus und die Kamerageschichte bei der Übertragung, also kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Wirklich professionelles Umfeld. Ihr habt doch eine Akademie. Nehmt uns mal kurz mit zu dieser Akademie. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo sie jetzt 4 Tage dann, wo Lina 4 Tage zum Probetraining war?
Genau, wir haben eine Akademie, das ist echt ganz super gemacht, weil das ist auch mit da drin ist noch so eine Seniorenresidenz, also da leben auch noch ältere Menschen, die wohnen quasi Tür an Tür, jung und alt, also das ist schon ganz spannend, ja.
Ja.
Die haben dann halt ihre eigenen WGs, das ist schon echt top ausgestattet, die haben alles, was sie brauchen, Geschirrspüler, Trockner, alles. Ja. Da leben die dann teilweise ja zu dritt oder auch halt auch mal zu zweit, je nachdem,
wie das so passt. Wie alt sind die da?
Die kommen, es gibt schon welche, die dann mit 15, 16 kommen die schon her.
Wenn du dir überlegst, Senja, wann die den Schritt gemacht hat, ne?
Auch sehr früh, genau, die war halt vorher nochmal in Bad Wildungen im Internat.
Mit 12, 13?
Genau.
Boah.
Und da muss man sich ja wirklich schon für den Handball entscheiden und sagen, okay, das stelle ich über alles, über meine Freunde, über meine Familie.
Ja.
Genau, die meisten kommen halt auch teilweise aus Süddeutschland, also von ganz weit her oder auch aus dem Ausland, kommen halt von ganz weit her, um dann halt nach Blomberg ins Internat zu gehen.
Ja.
Und das halt mit 15, 16, wo man eigentlich die Eltern vielleicht doch auch nochmal häufiger braucht.
Ja.
Aber das Gute in Blomberg, die haben Regeln, Strukturen, das ist... das ist halt auch sehr strikt und das ist auch genau richtig so. Ja, und die lernen halt auch so früh selbstständig zu sein und dann...
Und sie haben ja immer noch eine erfahrene Ansprechpartnerin mit dir.
Oder? Ja.
Also, wie ich hörte, bist du doch da ab und dann auch nochmal dabei.
Ja, oder? Doch, zwischendurch. Ich bin da eigentlich relativ offen und habe da eigentlich guten Kontakt mit den Leuten.
Ja.
Und das macht auch echt super viel Spaß. Aber für die Kleinen, da ist schon, also die haben schon ein straffes Programm. Also da geht es halt zur Schule.
Mhm.
Die Probespielerinnen gehen dann mit. Also die gehen dann mit in die Klassen und gucken sich das an, wie das da läuft. Mhm. Ja, dann haben sie vielleicht nochmal irgendwie...
Weißt du, wie die Durchlässigkeit ist? Sucht Blomberg ganz gezielt oder werden auch so Bewerbungen quasi abgegeben? So nach dem Motto, guck mal...
Ja, das weiß ich nicht genau. Also man kann jetzt also nicht einfach so dahin gehen und sagen, ich möchte jetzt gerne mal ein Probetraining machen, sondern es muss schon, die müssen schon irgendwie nicht einen gewissen Stabs, aber die müssen halt schon irgendwo auch in der Auswahl vielleicht spielen oder einfach mal, dass man schon weiß, okay, die ist bekannt, das ist ein super Talent, die laden wir mal hier ein. Also die werden dann eher eingeladen.
Muss man sich erarbeiten, aber dann...
Das ist so, ja. Also ich weiß nicht, ob das auch mit Bewerbung funktioniert, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Aber grundsätzlich werden sie eigentlich angesprochen, beziehungsweise die Eltern dann.
Ja, wenn wir das Ganze jetzt mal weiterdenken, wo siehst du den Frauenhandball, Handball-Bundesliga in den nächsten, weiß ich nicht, 5, 6, 8 Jahren, 10 Jahren?
Boah, ich finde das super schwierig, weil ich finde jetzt die Bundesliga schon schwächer geworden ist, weil viele gute Spieler oder Emily Birk, Xenia Smits, Xenia Smits ist wieder da, Alicia Stolle und so, das sind alles so Top-Spielerinnen, die dann halt auch ins Ausland gehen und das wird auch in der Zukunft so bleiben, dass junge, gute, talentierte Spieler dann auch irgendwann den Weg ins Ausland machen werden.
Aber wenn ich das höre im Ausland, sie gehen ins Ausland vielleicht auch aus finanzieller Situation, ja, das mag so sein, aber auch die ganzen Voraussetzungen sind ja im Ausland dann deutlich besser. Also du musst nicht mehr warten, bis die Schule raus ist, bis die Schule ein Zeitfenster frei hat, damit die Mannschaft mal rein darf oder so.
Ja.
Aber also ich glaube, an der Stellschraube, wenn man da so ein bisschen noch arbeitet, ist da der DHB dran? Ist da vielleicht auch etwas?
Da bin ich leider überhaupt nicht so im Thema, was da so der DHB, was sie machen oder was sie vorhaben. Ich hoffe, dass da vielleicht nochmal ein paar andere Strukturen kommen, weil das ja schon wichtig ist, weil ich finde es schon wichtig, auch in Deutschland die Handball-Bundesliga schon auf hohem Niveau zu halten.
Ja.
Es ist halt nur schwierig. Klar, das Ausland lockt viele Spieler, viele junge Spieler.
Ja.
Deswegen bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren dann so weiterläuft.
Ja, wir sind auch gespannt. Wir werden deinen Weg auch auf jeden Fall weiterverfolgen, werden den natürlich auch mit Freude bei Sportdeutschland TV dann auch sicherlich verfolgen. Das kann ich allen nur empfehlen. Wir werden den Weg von Lina Schlenker natürlich auch nochmal verfolgen.
Ja.
Wo geht es dorthin? Und ich denke, wir haben dich, wir haben den Verein und wir haben insbesondere die Position und die Besonderheiten der Position auf Außen mit den Möglichkeiten gut kennengelernt. Und dann sind wir mit der Aufnahme auch schon durch. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke an Lenny, dass du so geduldig warst. Super gemacht.
Eddie, ne?
Und danke an Eddie, ja, der ist hier gerade so eingeschlafen. Wir haben nämlich gerade auch das Zeichen bekommen, dass man die Halle abschließen will. Und
ja.
Also ein Wochenende so alleine in der Halle.
Das wäre nicht so klasse.
Wir müssen alle
so
wieder los.
Ja.
Genau, also vielen Dank.
Ich danke auch.
Und ich werde dich auf jeden Fall wiedersehen.
Ja, definitiv.
Bei den Übertragungen.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr schön.
Freue mich.
Vielen Dank.
Gerne.